Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Das wird ein Meditationspodcast und ich bin so ruhig, mich kann nichts, aber auch gar nichts aus der Ruhe bringen, weil mein Gesprächspartner ist genauso, wie ich gerade gemerkt habe, ruhig und ausgeglichen. Es ist nämlich Amir Kasai. Hallo Amir.
Grüß Gott. Schönen Nachmittag.
Amir,
aber ich hoffe nicht, dass es ruhig wird. Das wäre dann langweilig, mein Lieber, ne?
Ja, wir tun unser Bestes. Du hast mir eben in unserem ganz kurzen Vorgespräch erzählt, auf die Frage, was du denn jetzt tust. Schreibst ein Buch, Getränkemarke, darf ich hoffentlich sagen. Aber du beobachtest auch von den Rängen, wie sich diese Industrie, bitte korrigiere mich, in Lichtgeschwindigkeit selbst
demontiert, genau.
Okay, genau.
Wie gesagt, für dich ist es ja nichts Neues, Heiko. Ich meine, du begleitest mich ja auch schon eine Zeit lang. Und ob das berechtigt oder nicht berechtigt, ich sage das ja schon seit längerer Zeit. Hat sich halt leider rausgestellt, dass in vielen Punkten meine Vorhersagen eingetroffen sind und sich jetzt durch Technologie noch einmal verstärken. Und ich glaube, durch die, möchte niemanden jetzt irgendwie näher treten oder irgendwie despektierlich sein. Aber ich glaube, durch die falsche Einstellung von sehr vielen Beteiligten und die falschen Prioritäten hat sich das Ganze natürlich zu einem, sag ich mal, eher verstärkten Trend, genau.
Wir wollen jetzt gar nicht nochmal das wiederholen, was du seit einiger Zeit sagst, aber was mich nochmal interessiert ist, was wird KI in diesem Bereich tun? Wird es das nochmal verstärken, diesen Trend? Und vielleicht kannst du auch nochmal sagen, wie genau das passieren wird.
Also ich bin kein KI-Experte, also kann ich dir nicht jetzt, denke ich mal, bis zu einer gewissen intelligenten Feinheit das vorhersagen, aber ich glaube, die Tendenz wird eher sein, dass alles, was Commodity ist im Bereich Service, und ich rede gar nicht von Kommunikationsdienstleistung, sich automatisieren wird, über kurz oder lang, ist eine Frage der Zeit. Und das bedeutet natürlich auch für die Kommunikationsindustrie, dass sehr vieles, was sie zurzeit als kreatives Produkt bezeichnen, was ja eh schon eine Commodity geworden ist bis zu einem gewissen Grad, Gefahr läuft, automatisiert zu werden, weil eben die künstliche Intelligenz das besser, schneller und billiger machen kann. Leider.
Das heißt, die Anzahl der Agenturen beziehungsweise die Anzahl der Mitarbeiter in Agenturen wird tendenziell sinken?
Ich befürchte ja, und ich befürchte, dass Agenturen massives Problem haben werden, mit überhaupt ein einigermaßen profitables Business zu generieren. Es sei denn, sie bewegen sich Richtung, und da sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema, das ja 2008 das erste Mal ja fiel, Richtung Problemlösung, Richtung kreative Problemlösung. Weil das kann zumindest bis auf absehbare Zeit keine Maschine. Das originäre Probleme in einer intelligenten, kreativen, innovativen Art zu lösen, kann die KI noch nicht. Betonung liegt auf noch nicht. Und ich glaube, das ist die einzige Chance, die man hat, sich eher in diese Richtung zu positionieren, weil das klassische Kommunikationsdienstleistungsgeschäft wird definitiv über kurz oder lang eher über kurz automatisiert. Das glaube ich schon.
Du hast ja eben irgendwie so erzählt, dass so deine Prophezeiungen, die du mal gemacht hast, eingetroffen sind. Und ich frage mich, ob das denn wirklich so ist. Weil natürlich haben die Agenturen, die, ich sag mal, irgendwie in den 80er, 90er Jahren des letzten Jahrhunderts gegründet wurden, ein Problem, wenn sie nicht den Sprung sozusagen in die digitale Welt geschafft haben. Und das haben sicherlich nicht alle. Aber wenn man sich mal die neuen Agenturen anschaut, die sich als digital verstehen, sei es, die sich dann in so Nischen wie LinkedIn oder irgendwie sowas bewegen oder auch größere Geschichten, E-Commerce, Wenn ich das auch mal unter Kommunikation verstehe, und das würde ich durchaus tun, dann haben diese Art von Agenturen ja eine massiv hohe Profitabilität. Das heißt, wenn ich mir mal die Branche insgesamt anschaue, bin ich mir gar nicht sicher, ob deine Vorhersagen wirklich zutreffend sind.
Ja, kommt ja darauf an, wie du gesagt hast, wie du Kommunikationsdienstleistung definierst. Ich glaube schon, alle, die im Bereich Backend, Prozesse und Plattformen arbeiten, natürlich aufgrund dieser digitalen Expertise, werden machen noch Geld oder, sage ich mal so, sind sie sicherer vor diesem Trend. Alles, was Kommunikationsdienstleistung im klassischen Sinne ist, glaube ich, wird eher Gefahr laufen, automatisiert zu werden. Bis zu wie viel Grad kann ich dir nicht sagen, wie schnell das passiert, kann ich dir nicht sagen. Aber wenn das stimmt, was man sieht, was die künstliche Intelligenz tendenziell jetzt schon kann, und wenn man das jetzt mal auf die nächsten 4, 5, 6, 7 Jahre mal hochprojiziert, dann glaube ich schon, dass das meiste Kommunikationsdienstleistung, sage ich mal, ein Problem kriegt. Plattformgeschäft, Backendgeschäft, Technologieberatung, all das Thema, das gesamte Thema Programmatic ist ja eh schon bis zu einem gewissen Grad automatisiert und es wird noch mehr kommen. Eine riesengroße Baustelle wird sein das Thema Media. Mediaagenturen, Medieneinkauf, Medienplatzierung, Mediastrategie kannst du eigentlich auch komplett automatisieren. Also ich gebe dir recht, wenn man jetzt diese Gruppe, die eher, sage ich mal, digital im Transformationsgeschäft, im Backend-Geschäft, im Plattformgeschäft arbeitet, die nehmen wir raus. Der Rest, sage ich einmal, da glaube ich schon, dass sie Probleme kriegen. Und die Tendenz ist ja in den letzten Jahren ja eh schon so gewesen, dass dieses Produkt, was halt die meisten Kommunikationsdienstleister produzieren, eine Commodity ist. Das kannst du an jeder Ecke kaufen für immer weniger Geld. Und durch die KI wird das ganze Thema ja, wie gesagt, noch einmal beschleunigt. Und dann kommen wir zu meinem anderen Lieblingsthema, die du ja auch weißt, das Thema Awards. Und durch diese ganzen Awardshows, die leider inflationär für jeden Toilettenpapier von einer pakistanischen oder schwäbischen Agentur Preise vergeben, sagst du ja und kommunizierst ja auch gegenüber Konzernen und Auftraggebern, jeder ist kreativ. Wenn jeder kreativ ist, dann ist Kreativität eine Commodity. Und das ist ein Riesenproblem.
Vermisst du es eigentlich nicht mehr, dass du keine Preise mehr bekommst?
Sag mal so, auch da wieder, es klingt so, als ob ich ein alter Mann bin. Ich bin ja Gott sei Dank noch in Mitte meiner 50ern. Aber ich glaube, die Tendenz oder das Verhältnis war ein bisschen anders. Das Verhältnis damals in meiner Zeit war, wir haben wirklich versucht, mit Auftragsarbeit für richtige Kunden.
Ach, Amir, bitte. Bitte.
Hör mir zu. Warte, ich bin ja nicht zu Ende. Und dann kannst du ja mich ja kritisieren. Die Tendenz war damals, dass wir versucht haben, mit unserer richtigen Arbeit, die wir für Kunden tun, Preise zu gewinnen. Haben wir dazu auch noch Prototypen hergestellt? Haben wir. Das Verhältnis war eine andere. Wenn ich mir das Verhältnis jetzt anschaue, und die Übung können wir gerne machen, ihr seid ja Fachjournalisten, ihr habt ja eigentlich auch bis zu einem gewissen Grad eine Verantwortung. Schau dir mal an, dieses Jahr kann, ich behaupte, ohne die Zahlen zu kennen, dass von diesen über 800 Löwen, die vergeben worden sind, 90% Fake-Arbeiten sind. Mit Fake meine ich Sachen, die nie gebrieft waren, Sachen, die keinen kommerziellen Background haben, Sachen, die wahrscheinlich außer ein paar Leute in einem schwarzen Raum niemand gesehen hat. Damit habe ich ein Riesenproblem, weil damit sagst du ja, wie ich gesagt habe, jeder verdammte Scheiß Würstelbude ist kreativ. Und wenn jede Würstelbude kreativ ist, dann ist Kreativität nichts wert. Und das ist mein Problem. Ich gönne jedem seinen Preis. Also es geht nicht um eine Neiddebatte, überhaupt nicht. Ich gönne allen, die in den Kreativrankings auftauchen und ihre Preise hochhalten, allen ihren Erfolg, wenn dieser Erfolg echt wäre. Und das ist mein Problem. Und das sage ich auch nur, weil ich auch in einer Industrie groß geworden bin, die ich geliebt habe, die ich bis zu einem gewissen Grad immer noch liebe und bis zu einem gewissen Grad immer noch nahestehe emotional. Deswegen sage ich das. Ich sage es nicht, weil, wie man es mir immer wieder vorgeworfen hat, dass ich ein Enfant terrible bin, dass ich auf dem Ast säge, auf dem ich sitze oder keine Ahnung, was man für sonst für Beschimpfungen für mich gefunden hat. Darum sage ich das.
Wie viel deiner Awards, die du gewonnen hast, waren Fakes, waren Goldideen? Wie viel Prozent?
Lass mich lügen, zwischen 10-20% würde ich sagen. Definitiv. Und dazu stehe ich auch.
Wenn ich mal mit Leuten rede, mit denen du zusammengearbeitet hast, dann bekomme ich zum Beispiel den Kommentar, die da heißt, ach, der Amir, der hat ja auf alle Arbeiten, wo er auch nur den geringsten Einfluss drauf hatte, seinen Namen drunter schreiben lassen. Und genau das ist der Grund, warum er so viele Awards eingesammelt hat.
Das ist Neid und Missgunst, das brauche ich nicht zu kommentieren. Du solltest meine Leistung.
Schade. Und da ist gar nichts dran, weil das kommt nicht von Leuten, denen ich das unterstellen würde.
Nein, aber dann sollten die Leute mal genau näher hinsehen. Erstens einmal, sag mir die Namen von den Leuten, dann kann ich die ja gerne konfrontieren damit. Und das Zweite ist, schau dir einfach meine Leistung an, die ich in der Werbeindustrie erbracht habe. Also sorry, wir haben einen Scheißhaufen namens DDB, die 35 Jahre in Deutschland nichts außer Verlust gemacht hat, mit 40 Millionen Euro Schulden übernommen und haben sich zu der besten Agentur der Welt gemacht. Und zwar wirtschaftlich, nicht nur kreativ.
Das bestreite ich doch gar nicht, Amir, aber jetzt wächst es
nicht mehr. Nein, aber wenn irgendwelche Heckenschützen, die sie nicht genannt werden wollen, Scheiße labern und die du dann weitergibst, dann darfst du dich nicht wundern, dass ich mir das nicht gefallen lasse. Das ist auch ganz logisch. Und vor allem, wenn sie
reden wir erstmal, das erwarte ich ja nicht, dass du dazu ja am Arm sagst.
Nein, und vor allem, wenn das Unsinn ist. Ich habe ja kein Problem, wenn die Leute sagen, weißt du was, der Kassa ist ein Arschloch aus dem und dem und dem Grund. Und ich habe hier die Fakten 1, 2 und 3 und mein Name ist Andreas Müller. Wunderbar. Dann sage ich, lieber Andreas Müller, du hast recht. Aber
naja, aber es ist auch vollkommen klar, dass ich in so einem Gespräch nicht sagen werde, von wem ich das habe. Aber ich kann das gerne nochmal den Kollegen nochmal gerne darauf ansprechen. Das ist ja nicht das Problem, das geht ja.
Ja, vor allem interessant ist ja auch, von wem das kommt. Und wenn du dann die Person dann sich hinstellt, dann siehst du ja dann, wie das Ganze dann ja wahrscheinlich in Schall und Rauch auflösen will, weil wahrscheinlich keine Substanz und keine Intelligenz dahinter ist, hinter dieser Person.
Warum unterstellst du sowas? Was ich in der Tat nicht verstehe, Amir, und ich will auch deine Erfolge, was die DP angeht, das ist ja unbestritten. Aber ich verstehe manchmal ehrlicherweise nicht deine Sprache. Glaubst du nicht, dass du dich mit deiner Sprache ein Stück weit einfach rauskatapultierst aus einem Diskurs?
Rauskatapultieren aus einem Diskurs. Ich bin Flüchtling, mein lieber Freund. Ich gehörte nie dazu. Ich werde auch nie dazu gehören. Und meine Aufgabe ist nicht, dir nach dem Mund zu reden oder irgendwelche Vollidioten.
Nein, darum geht es doch gar nicht. Darum geht es doch
meine
gar
Aufgabe,
nicht.
Meine einzige Daseinsberechtigung im Leben ist, dass ich das denke, was ich denken will. Das sage, was ich denke und das tue, was ich sage. Alles andere ist Bullshit-Bingo. Und wenn das den Leuten auf den Zeiger geht. Und wenn du mehr Leute hast, die dich hassen, als die dich lieben, jo, ist die Konsequenz. Wie viele Leute kennst du noch in dieser Welt und in dieser Gesellschaft, die wir leben, die immer noch sich trauen, den Maul aufzumachen? Gibt's nicht mehr viele. Warum ist das denn so? Aus genau den Gründen, was du gerade beschrieben hast. Es ist ja alles leise geworden, es ist alles Stromlinie. Weil alle anderen, die laut sind, alle anderen, die anecken, und ich rede nicht von inhaltlicher Scheiße, sondern Leute, die auch anregen, stellt man teilweise halt kalt. Aber ich gehöre nicht mehr dazu, also brauche ich auch nicht mich damit beschäftigen, über die Befindlichkeiten von irgendwelchen Amateuren. Das ist lächerlich. Das ist komplett lächerlich.
Also erstens, wer beim ADC irgendwie an oberster Führungsrolle war, der war Teil des Clubs. Also
damals. Ja, aber da musst du aber dein Langzeitgedächtnis bemühen. Ich war genau ein Jahr lang Präsident vom ADC. In dem einen Jahr habe ich all das, was ich dir gerade heute erzählt habe, im Jahre 2008, angemerkt und wollte den Club auf den Kopf stellen. Ich wurde dann vom Hof gejagt, beleidigt, beschimpft, mit Scheiße beworfen und bin aus dem Club auch ausgetreten, weil ich gesagt habe, dass das nicht mein Club ist. Fast forward, 14 Jahre später, 15 Jahre später, schau dir den Club an, schau, wie der Club drauf ist, schau, was für eine Arbeiten dort ausgezeichnet werden und sag mir, ob das richtig ist und ob ich zu diesem Club dazugehöre. Ich glaube nicht. Und wenn ein ADC-Mitglied, warte, und wenn ein Mitglied von diesem Verein, von, ich nenne es ja ein Reklame-Karnevalsverein, dann ein Problem mit meiner Person und mit meiner Art und Weise zu sprechen hat, dann ist es ein Kompliment.
Ich weiß nur nicht genau, also es geht, glaube ich, gar nicht darum, dass du stromlinienförmig werden sollst. Es geht auch gar nicht darum, dass man keine Argumente und auch keine unterschiedlichen Argumente austauscht. Aber ich finde, der Punkt zu sagen, wie tut man denn das, den finde ich total berechtigt. Und ich glaube, lass mich das nochmal kurz bitte sagen. Und ich glaube, wenn man per se erstmal Leute, die Kritik üben, mit Schimpfwörtern überzieht, was du ja nicht toll findest, aber was du auch tust, weiß ich nicht, ob das so der richtige Weg ist.
Nein, aber wie du auch weißt, und soweit kennst du mich auch und meinen Werdegang, es ging mir nicht darum, um Pseudorebellion. Es ging ja nicht darum, einfach anzuecken, um anzuecken, sondern ich habe versucht, durch Provokation und durch meine Art, die kann man gerne in Frage stellen, den Leuten, die Leute in dieser Industrie zum Nachdenken anzubringen, nicht nur das, sondern auch Lösungen geliefert. Wege, wo ich geglaubt habe, dass man, wenn man diese Wege beschreitet, dass man besser dastehen würde als vorher. Ob die Ideen und Lösungen alle richtig sind, keine Ahnung. Aber zumindest habe ich versucht, nicht nur anzuecken, sondern zu sagen, lass uns diesen Weg gehen. Kleines Beispiel. Ich habe beim ADC damals als Präsident angeregt, dass man das Kreativranking abschaffen sollte. Und dass man ein System findet, wie man Agenturen ganzheitlich und authentisch und auch glaubwürdig beurteilt. Damit man auch eine Referenz hat und eine Leistungsschau hat, die auch mit der Realität zu tun hat. Den Rest der Geschichte kennen wir, wie gesagt. Ich wurde von meinem eigenen Vorstand denunziert, beschimpft und vom Hof gejagt. Und die, es gibt einige von diesen Leuten, die sitzen immer noch im ADC im Präsidium. Aber die erinnern sich offensichtlich nicht mehr, was 2008, 2009 war. Weißt du, was ich meine? Darum geht's.
Ja, also meine Frage war einfach nur, wenn du beschimpft wirst, warum beschimpfst du zurück? Wenn du das selber nicht magst, und das kann ich ja total verstehen, wer mag das schon? Wer mag schon sozusagen auf so einer Ebene behandelt werden? Warum tust du es dann?
Winston Churchill hat immer gesagt, nur die Großen stehen im Windschatz. Also nur die richtig Großen haben Leute, die sie hassen und die beschimpft werden. Aber heißt ja nicht, dass ich jetzt dann, ich bin kein Christ, deswegen werde ich nicht die andere Backe hinhalten, sondern ich werde dann darauf reagieren. Und wenn es dann substanzlos wird, wenn es persönlich wird, wenn es unter der Gürtellinie ist, dann schlage ich 10-mal härter zurück. Das ist aber meine Art. Ist die richtig? I don't know. So bin ich halt. Leider bin ich auch schon mittlerweile zu alt, um mich zu ändern. Aber
Das ist man doch nie, Amir.
Ja, ich glaube nicht, dass ich mich jetzt grundlegend verändern werde. Du auch nicht mehr. Also vielleicht können wir zu 10 oder 15% die Nuancen ändern, aber ich glaube, den Grundsubstanz kannst du nie mehr ändern. Aber ist ja nicht schlimm. Bin ja mit mir sehr, 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 sehr weit, so weit im Reinen. Ist ja nicht so, dass ich sage, nee, ich muss jetzt irgendwie einen Psychotherapeuten aufsuchen jeden Tag, weil ich nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Aber du verstehst meinen Punkt, Heiko, inhaltlich. Es geht, wie gesagt, ja, man kann über die Art reden, definitiv. Und von dir lasse ich es mir auch sagen, als einer der wenigen, ob das okay oder nicht okay ist. Aber das Inhaltliche ist was eigentlich essentiell ist und nicht die Lautstärke.
Als Abschlussfrage, wie guckst du denn, du hast schon in Teilbereichen gesagt, auf die aktuelle ADC und Cannwelt, die ja erst seit kurzem vorbei ist?
Habe ich dir ja gesagt, also ich verstehe, also kleines Beispiel, ADC in Deutschland hat, glaube ich, dieses Jahr wie viele Nägel vergeben? 300?
Ich habe es jetzt nicht verraten, aber kann sein, ja. Mhm.
Ja, ungefähr 300. 300. Cannes hat dieses Jahr irgendwas über 800 Löwen vergeben. Bei den Oscars gab es dieses Jahr genau 24 Oscars. Das lasse ich jetzt einfach so stehen.
Ich würde jetzt gerne widersprechen, aber es ist nicht einfach. Ja.
Nee, das lasse ich einfach so stehen. Das, weißt du, was ich meine? Und auch da wieder, ich glaube, die Beteiligten müssen selber ja verstehen, dass sie ihr eigenes, eigene Daseinsberechtigung ja unterminieren, indem sie genau so, also solche Sachen veranstalten. Noch einmal, es gibt ja einen Grund, warum es nur 24 Oscars gibt. Weil ein Oscar ist die größte Auszeichnung, die du im Bereich Film bekommen kannst. Es gibt nur 24 Oscars. Es gibt nur einen Oscar für den besten Film. Einen einzigen. Und 5 Nominierungen. Mehr ist es aber nicht. Und ich glaube, es wäre ratsam für viele. Ich verstehe, dass man Cannes mit dem ADC nicht vergleichen kann, weil ADC ein gemeinnütziger Verein ist. Aber gerade ein gemeinnütziger Verein, dem es ja nicht ums Geld geht, sondern eigentlich um die Tatsache, das kreative Produkt in Deutschland zu repräsentieren, zu verbessern und auch gegenüber Wirtschaft zu positionieren, sollte sich eigentlich im Klaren sein, dass dieses Produkt ein heiliges ist, das nicht an jeder Ecke zu kaufen ist. Aber du gibst ja den Eindruck, wenn du 300 Nägel vergibst, sagst du ja, jeder Würstelstand in Deutschland ist eine Kreativagentur. Sorry, das ist die falsche Aussage. Verstehst du, was ich meine? Und dann reden wir auch noch von diesen 300 Nägeln, sollte man sich dann wirklich irgendwann einmal die Mühe machen, anschauen, wie viel davon ist echte Kundenarbeit, die auch deine Mutter und meine Mutter gesehen haben, oder die Emmy, die um die Ecke in Düsseldorf wohnt, und wie viel davon ist nur gemacht worden, um eben einen Nagel zu gewinnen. Das ist dann der zweite Aspekt. Noch einmal, auch da wieder, ich gönne jeden, der sich eine Medaille, einen Nagel oder einen Löwen gewinnt, den Erfolg. Wenn dieser Erfolg echt wäre. Verstehst du, was ich meine? Weil damit tut man sich ja selber eigentlich keinen Gefallen. Darum geht es mir. Ja. Aber man sollte wirklich, Heiko, vielleicht wäre es ein gutes Projekt. Wir sollten mal wirklich bei einem Jahrgang von all den Agenturen der Welt die Preise ansehen, die sie gewonnen haben, und dann die Kundenliste anschauen, die echte Kundenliste anschauen. Und dann schauen wir, wie die reelle Arbeit dieser Agentur über ein Jahr ist. Und dann stellen wir das, was sie sozusagen als Kreativleistung in Awardshows ausgezeichnet bekommen, daneben. Und dann schauen wir die Diskrepanz an. Das wäre super spannend.
Ja, ich glaube aber, ich weiß, was dabei rauskommt. Und wie gesagt, ich kann es nochmal wiederholen. Ich würde dir ja gern widersprechen, gerade was die Anzahl der Nägel angeht. Aber ich finde es wirklich eine schwierige Geschichte.
Ja, aber die Argumentation vom ADC ist ja auch interessant in dem Zusammenhang. Oder auch Cannes. Die sagen ja, nee, wir haben ja nur 10% aller Einreichungen ja mit einem Nagel versehen. Und holen sich drauf einen runter und sind noch sogar stolz drauf. Weil die sagen, laut der Statistik sind wir sogar streng. Und das ist geisteskrank. Noch einmal, bei Cannes gibt es Millionen Einreichungen. Wenn am Ende dann 800 Löwen dabei rauskommen, sagen die dann zu dir, oh, nee, wir sind eine ganz strenge Jury. 800 Löwen? Seriously? Nein.
Schwierig. Amir, das lassen wir jetzt einfach so stehen, weil danach kann jetzt nichts mehr kommen. Ich bedanke mich bei dir.
Gerne, halt.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.